Jeremia 7, ja, bis Vers 15 sind wir gekommen. Wir haben diese Tempelrede angefangen, wo Jeremia oder Gott durch Jeremia das Volk zurechtgewiesen hat. Vor allem wegen ihrer falschen, rein äußerlichen Religiosität, dass sie nur äußerlich religiös waren, aber nicht beim Herzen, bei ihrem Gott. Und dann im Vers 16 hier sagt Gott was Krasses eigentlich. Er sagt: Du aber bitte nicht für dieses Volk und erhebe weder Flehen noch Gebet für sie und dringe nicht in mich, denn ich werde nicht auf dich hören. Wow, das ist ganz schön starker Tobak, würde ich sagen, wenn hier das Volk scheinbar an einem Punkt angelangt ist, wo es kein Zurück mehr gibt oder wo Gottes Gericht fest beschlossene Sache ist und sie sind zu weit gegangen. Und er sagt sogar: Bete nicht mehr für dieses Volk, es ist zu spät. Im 1. Johannesbrief im Kapitel 5 gibt es auch so eine Stelle, ne, wo es heißt: Betet für die, aber
Das ist da die Sünde gegen den Heiligen Geist, für die sage ich, also sage ich nicht, dass ihr bitten sollt, dass er so den Zusammenhang
ja,
macht.
nicht unbedingt die Sünde gegen den Heiligen Geist. Was sagt er
Oder
genau
das.
da? Er sagt, für Sünde, die nicht bis zum Tod ist, ne?
Ja, Sünde, es gibt Sünde nicht zum Tode, ja,
Genau.
aber es gibt Sünde zum Tode und das ist ja.
Ja, ich denke, bei
Ja.
Ananias und Saphira haben wir das gesehen, da, wo
Naja.
Gott so gerichtet hat,
Naja,
wirklich bis
das
zum
ist.
physischen Tod
Genau.
gezüchtigt hat. Aber ich finde es krass, diese Vorstellung, dass
Naja.
Menschen so weit gehen können, sich so weit verherzen können, dass Gott letztlich sagt dann: Okay, du musst gar nicht mehr für beten, für die, ich habe es akzeptiert, praktisch die Entscheidung akzeptiert. Weil Gott versucht ja immer wieder zur Umkehr aufzurufen. Aber wenn ein Mensch sich immer wieder und immer wieder und immer wieder verhärtet, beim Pharao haben wir das auch gesehen, wo es immer wieder heißt, er verhärtete sein Herz, er verhärtete sein Herz. Und dann am Ende heißt es sogar, Gott verhärtete sein Herz. Gott hat es bestätigt, sozusagen, dass Gott gesagt hat, dir geschehe nach deinem Willen. Und das ist scheinbar hier mit diesem Volk passiert. Sie sind zu weit gegangen. Gott kennt natürlich die Herzen. Gott weiß alles und sieht alles. Und er sieht, dass sie vielleicht gar nicht mehr fähig sind oder nicht mehr willig sind, Buße zu tun. Und ich denke, wir Menschen können das machen. Wir können unser Gewissen so manipulieren und vergewaltigen und abstumpfen, bis es uns am Ende wirklich nichts mehr ausmacht. Und wir diese Stimme Gottes durch unser Gewissen auch zum Schweigen gebracht haben. Und er sagt zu ihnen: Siehst du nicht, was sie in den Städten Judas und auf den Straßen von Jerusalem tun? Die Kinder lesen Holz auf und die Väter zünden das Feuer an und die Frauen kneten den Teig, um für die Königin des Himmels Kuchen zu machen. Also für die Astaroth, diese Fruchtbarkeit, Göttin oder Götzin, wenn man das sagen kann. Und anderen Göttern spendet man Trankopfer, um mich zu kränken. Also wir sehen, die ganze Familie war involviert in diesem Götzendienst. Wir könnten sagen, falsche Familienandacht. Und ja, das ist ein Wort an uns Väter, denke ich auch. Wohin führen wir unsere Familien? Den wahren Gott anzubeten, dass wir uns um sein Wort versammeln, um Gott versammeln, im Gebet auch. Dass wir sagen, okay, wir als Familie, so wie Josua gesagt hat, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen, das ist, was wir als Familie tun, das ist, was uns ausmacht, darum dreht sich unser Leben. Oder ist es irgendwas anderes, dass wir unsere Familien versammeln, von mir aus um den Fernseher oder um Materialismus? Das ist unser Leben, das noch mehr anzuhäufen, das und das und den Urlaub haben wir noch und das Auto noch und dafür leben wir Kids und dafür geben wir alles. Und es ist verrückt, irgendwie sehen wir, dass die ganze Familie hier beteiligt ist in diesem Götzendienst. Furchtbares Bild eigentlich. Mich ermutigt es einmal mehr, ja, dass ich ein guter Einfluss sein will in unserer Familie und auch als Familie, auch mit den Kindern in unserer Gemeinde, Kindergottesdienst. Ja, wir haben einen Auftrag, wir wollen gemeinsam den Herrn anbeten und ihnen die Anbetung Gottes lehren. Kinder sind doch so beeinflussbar. Und man sieht hier, wenn die Väter und Mütter hier gemeinsam Götzen anbeten, ob es der Mammon ist oder was immer es ist, Götze des Erfolges, wie sehr Kinder geprägt werden auch davon. Und ich meine, wir sehen das ja. Da wird die Grundlage gelegt. Wir sehen das ja auch in der Camparbeit und so weiter. Da siehst du, wie kaputt Kinder teilweise sind, weil die Eltern für irgendwas anderes leben als für Gott. Und wie sehr die auch beeinflusst sind in ihrem Denken, in ihren Einstellungen. Das Habsüchtige, das Fordernde und so weiter. Das ist manchmal ganz schön krass. Kränken Sie denn mich, spricht der Herr, nicht vielmehr sich selbst zu ihrer eigenen Schande? Also eigentlich ist es beschämend für sie selbst, so zu leben. Darum, so spricht der Herr, Herr, siehe, mein Zorn und mein Grimm wird sich über diesen Ort ergießen, über die Menschen und über das Vieh und über die Bäume des Feldes und über die Frucht des Landes, und er wird brennen und nicht erlöschen. Also Gottes Gericht, natürlich durch die Babylonier, das prophezeit Jeremia. Ja, aber gerade im Alten Testament war es auch sehr anschaulich. Das Gericht kam wirklich auch über das Land, wörtlich über die Bäume, über die Felder, die Bäume, die die babylonischen Heere abgeholzt haben, um irgendwelche Belagerungsmaschinen zu bauen und Wälle zu errichten. Das Getreide, die Ernte, die geraubt wurde, letztendlich verbrannt wurde teilweise. Das sind ja auch alles Belagerungstaktiken. So spricht der Herr, der Herrscher, der Gott Israels, fügt nur weiter eure Brandopfer zu euren Schlachtopfern und esst Opferfleisch. Denn ich habe nicht mit euren Vätern darüber geredet und ihnen nichts geboten über das Brandopfer und das Schlachtopfer an dem Tag, da ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Brandopfer war eigentlich ein Opfer, was volle Hingabe bedeutet hat, was eigentlich total vom Feuer verzehrt werden sollte für den Herrn sozusagen. Ein Zeichen ihrer Hingabe an Gott, ihrer vollen Hingabe. Und er sagte, ihr könnt das genauso gut essen, das Opfer, weil eure Herzen sind eh nicht dabei. Das ist inneräußere Religiosität.
Samuel, Gehorsam ist viel, viel besser wie alle Opfer.
Und dann spricht er hier über die Gesetzgebung im Vers 22. Ich habe euren Vätern keine Opfer geboten, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Zuerst hat Gott die 10 Gebote gegeben, Gottes moralisches Gesetz. Und es kommt zuerst Gehorsam. Erinnert uns an 1. Samuel 15.
Ja, wo dann der Saul sich das rausgenommen hat, und dann kommt Samuel, also sagt ihm Bescheid. Also ist ja immer auch so, Gott sieht da schon ganz genau hin. Und so im menschlichen Verständnis hat er ja eigentlich ja nicht so was Schlimmes getan, auf den ersten Blick. Aber er hat ja diese Haltung gehabt, also er war ja total anders, sein Herz war total anders wie Davids Herz, sozusagen, Saul jetzt. Er hat ja auch, konnte sich auch dafür nicht irgendwie nicht demütigen oder irgendwie, er war ja sowieso ein bisschen größer wie die anderen in seinem Volk und um Haupteslänge größer, und das hat sich, ja, er war da einfach, ja, und hat dann ein paar so Sachen gemacht, wo er einfach dann das verspielt hat.
Die Nase ein bisschen höher, ne, als die anderen.
Ja, das war sein Verderben sozusagen.
Überheblich.
Ja, er hat auf Gott vertraut, ne?
Ja,
Ja, ja.
Das war ja das Problem eigentlich auch.
Und er war nicht gewahrsam, war Gott hat ihm gesagt. Er war nicht
gewahrsam, hat es.
Die Amalekiter löscht sie aus mit Vieh und allem und er hat gedacht, das, ja, das hat Beste behalte ich mir, das nehme ich doch mit. Und da kommt ihm der Prophet entgegen und sagt, Gehorsam ist besser als Opfern.
Aber ich denke, er hätte immer noch die Möglichkeit gehabt, sich zu demütigen, aber das hat er ja nicht gemacht.
Er hat sich rausgeredet, hat im Prinzip gesagt, das Volk ist schuld, das Volk war es.
David hat es ja getan, er hat sich ja, als er da so die Schuld auf sich geladen hat, hat er ja ein Stück weit, hat er ja auch das Resultat tragen müssen. Das war ja auch nicht so einfach, das ganze Jahr, wo er dann da mit viel Leid auch erlebt hat.
Ja, das, man sieht auch ganz klar, dass Sünde hat dann auch Konsequenzen irgendwo. Ja. Das war das war beim Eli genauso mit seinen Söhnen. Ne? Ja. Waren auch ungehorsam.
Ja.
Eigentlich, also.
Ganz klar, ist die Betriebsanleitung für ein heiles Leben, die Gott uns gegeben hat. Wenn wir dagegen verstoßen, dann wird es nicht so rund laufen, dann hat es Konsequenzen. Ja. Und bringt letztlich auch Gericht. Im Wesentlichen sagt er, dass hier auch Gehorsam ist wichtiger als Opfer. Das kam zuerst, Gottes Gebot. Denn ich habe mit euren Vätern nicht darüber geredet und ihnen nichts geboten über die Brandopfer und das Schlachtopfer an dem Tag, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte, sondern dieses Wort habe ich ihnen geboten. Hört auf meine Stimme, dann werde ich euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein und geht auf dem ganzen Weg, den ich euch gebiete, damit es euch wohl geht. Das war das erste Wort. Seid mir gehorsam. Folgt mir nach. Dann werde ich euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Aber sie haben nicht gehört und ihr Ohr nicht geneigt, sondern sind nach den Ratschlägen und in der Verstocktheit ihres bösen Herzens gegangen und sie haben mir den Rücken zugekehrt und nicht das Gesicht. Also sie wollten nicht auf Gott hören. Und ich finde es interessant, sie sind nach den Ratschlägen ihres Herzens gegangen. Das hören wir auch immer wieder mal, auch in christlichen Kreisen, dass Leute sagen, ja, ich folge meinem Herzen oder folg deinem Herzen. Das ist nicht unbedingt ein guter Rat. In dem Psalm 27, glaube ich, heißt es, habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Also wenn du deine Lust am Herrn hast, dann ist okay. Dann kannst du deinem Herzen ein Stück weit folgen, aber nicht automatisch. Du kannst nicht sagen, das liegt mir am Herzen, folge deinem Herzen. Das klingt ja wirklich so wie ein schöner Slogan, aber unsere Herzen leiten uns nicht immer in die richtige Richtung. Gerade wenn wir böse Herzen haben, wenn wir verstockte, rebellische Herzen gegen Gott haben. Gottes Wort ist der Maßstab. Und wenn mein Herz in Übereinstimmung mit Gottes Wort ist, dann ist es gut, dann kann ich meinem Herzen folgen. Aber das, wenn das, was auf meinem Herzen liegt und was ich tun will, gegen Gottes Wort ist, dann ist es nicht weise, meinem Herzen zu folgen. Aber es ist so in der Welt so ein moderner Slogan und ich denke ein Stück weit auch von der Christenheit
oder Folge deinem Bauchgefühl oder das ist ja auch so.
Ja, ist ja dasselbe im Wesentlichen, ja.
Naja, was sagt mir da das so? Da kann man ganz schön auf die Nase fallen.
Ja, und man hört das manchmal auch von Christen, wo Leute sagen, ich weiß, es ist nicht so gegen, oder es ist gegen Gottes Wort, ist so, aber ich habe das Gefühl, dass es richtig ist, weißt du, dass ich meinen Mann verlasse und dass ich mit dem, wir lieben uns ja und wir sind ja. Ich spüre in meinem Herzen, Gott sagt, es ist schon okay und so dieses.
Ich habe ja die andere
Seite.
Die zieht auch,
Das ist der alte Mensch.
Die zieht auch.
Oder bei jungen Leuten, die Hormone sind nicht immer unbedingt Gottes Wille, was mir auf dem Herzen liegt oder wonach mir gerade ist. Also wir müssen da sehr vorsichtig sein. In der Verstocktheit eures bösen Herzens, sagt er hier.
Neufelder, in der Hoffnung für alle, schreiben sie sogar starkköpfig.
Starkköpfig, ja. Von dem Tag an, da eure Väter aus dem Land Ägypten ausgezogen, bis auf diesen Tag habe ich all meine Knechte, die Propheten zu euch gesandt, täglich früh mich aufmachend und sendend, aber sie haben nicht auf mich gehört und ihr Ohr nicht geneigt. Also Israel hatte immer Zeugnis von Gott, immer Gottes Wort, würden wir heute sagen, immer prophetisches Reden auch in ihre Situation hinein. Früh mich aufmachen, sagt Gott, aber sie haben nicht auf mich gehört. Und sie haben ihren Nacken verhärtet, haben es schlimmer gemacht als ihre Väter. Und wenn du all diese Worte zu ihnen redest, so werden sie doch nicht auf dich hören. Und rufst du ihnen zu, so werden sie dir nicht antworten. Das war das große Drama von Jeremias Dienst. Kein einfacher Dienst.
Ja, über so lange Zeit. Über den, sagen wir, 40 Jahre.
40 Jahre, ja.
Das muss man sich ja vorstellen. Das ist so, sagen wir, von 1976 bis jetzt. Wahnsinn.
Und Gott sagt ihm voraus, niemand wird auf dich hören. Aber ich will trotzdem, dass du meine Worte redest. Das zeigt uns auch, dass Erfolg nicht immer unbedingt an Zahlen hängt, sondern einfach Gott gehorsam zu sein, Gott treu zu sein. Und wenn Gott dich zu einem Dienst beruft, sagt, das ist, was ich von dir möchte, vielleicht ist es ein prophetischer Dienst, nicht viele werden sich bekehren, nicht viele werden auf dich hören.
Ja.
Aber es war trotzdem wichtig, dass Jeremia seinen Dienst getan hat, weil er Gottes Herz geoffenbart hat, auch in dem Gericht. Und er konnte Gottes Gerechtigkeit bezeugen. Sie waren nicht ohne Zeugen. Aber kein einfacher Dienst. Ich hätte mir den nicht ausgesucht. Wenn man so gar keinen sichtbaren Erfolg sieht, fällt uns schwer. Gerade uns Männern, gell? Und wenn du all diese Worte zu ihnen redest, so werden sie doch nicht auf dich hören. Und rufst du ihnen zu, so werden sie dir nicht antworten. So spricht denn zu ihnen: Dies ist das Volk, das nicht auf die Stimme des Herrn, seines Gottes, hört und keine Zucht annimmt. Die Treue ist verloren gegangen und aus ihrem Mund getilgt. Das war das, die Grundlage von allem Übel, was über sie kommt. Das war der Grund, warum sie gerichtet wurden. Sie wollten nicht auf Gott hören. Vers 29: Schere dein langes Haar und wirf es weg und erhebe Totenklage auf den kahlen Höhen. Denn der Herr hat die Generation, die erzürnt, der erzürnt, verworfen und verstoßen. Hier haben wir entweder das Bild von Trauer, manchmal die Haare kahl gemacht, wenn sie getrauert haben, oder vielleicht beides sogar, das
Nazirea-Gelübde,
genau, wenn ein Nazirea, also könnt ihr euch erinnern, was das Nazirea-Gelübde ist? Das war eine Zeit der Absonderung, besonderen Hingabe an den Herrn, und für diese Zeit lang, Simson war so einer zum Beispiel, haben sie sich nicht die Haare geschnitten und dann am Ende dieser Zeit sozusagen die Haare geschnitten und dem Herrn als Opfer sozusagen gegeben. Aber wenn jetzt so ein Nazirea, der ja besonders rein sein sollte und heilig, sich absondern sollte für den Herrn, wenn er sich verunreinigt hat, dann hat er sich die Haare geschnitten und dann musste er wieder von vorne anfangen. Und das ist im Prinzip dieses Bild, was er ihnen sagt: Ihr habt euch verunreinigt. Es seht zwar geistlich aus und heilig nach außen hin, religiös, aber ihr könnt euch genauso gut die Haare abschneiden, weil ihr seid unrein, ihr habt gar kein Herz, mir gehorsam zu sein oder ein heiliges Leben zu leben.
Das war ja auch der Grund, warum der Simson keine Kraft mehr hatte. Es waren nicht die Haare, sondern das war seine Beziehung zu Gott, die fehl war. Ja. Also
denn die Söhne Juda haben getan, was in meinen Augen böse ist, spricht der Herr. Sie haben ihre Scheusale in das Haus gestellt, über dem mein Name ausgerufen ist, um es unrein zu machen, das heißt Götzenbilder. Sie haben die Höhen des Tophet gebaut, das im Tal Ben Hinnom ist, um ihre Söhne und ihre Töchter im Feuer zu verbrennen, was ich nicht geboten habe und mir nie in den Sinn gekommen ist. Das ist völlig gegen Gottes Charakter, gegen sein Wesen, Kinder zu opfern. Und das haben sie getan, in diesen heidnischen Praktiken. Ben Hinnom, das war das Hinnom-Tal südlich von Jerusalem. Jerusalem ist ja begrenzt von so drei Tälern und das Tal im Süden war das Hinnom-Tal. Tophet heißt so viel wie Feuerstätte. Und sie haben sich Höhen gebaut. Das waren letztendlich so Götzenaltäre, also mit Steinen aufgeschichtete, erhöhte Plätze, auf denen sie dann ihre Opfer dargebracht haben, den Götzen, oder im Extremfall sogar ihre Kinder verbrannt haben in diesen Fruchtbarkeits- oder Götzen des Erfolges. Selben Götzen, die wir heute auch noch haben. Wie viele Kinder werden geopfert auf den Götzen Tempel des Erfolges für die Karriere der Eltern, oder lass uns an Abtreibung denken. Wird immer mit Extremfällen argumentiert, was ist, wenn Vergewaltigung oder behindertes Kind und so, und naja, ist auch furchtbar, einen Unterschied zu machen zwischen behinderten Leben und gesundem Leben. Das ist so das Denken des Dritten Reichs, das ist auch furchtbar, aber diese Extremfälle, mit denen da oft argumentiert wird, das sind vielleicht 1% von allen Abtreibungen. Bei den meisten geht es einfach darum, es passt nicht in die Lebensplanung. Aber wir können es uns nicht leisten, es steht uns im Weg, wie auch immer. Ja. Meistens sind ja die Frauen mit betroffen, der Mann hat mich sitzen gelassen, der Vater will sich selbst verwirklichen und kein Kind haben, und entweder ich oder das Kind und solche Dinge. Also die Statuen haben wir nicht mehr, aber diese Weltanschauung und dieses Leben für diese Götzen, das hat sich nicht geändert.
In Köpfen ist es noch drin, ja.
Es ist ein Lebensstil, ja, letztendlich. Götzendienst ist ein Lebensstil. Aber dieses Wort Ben Hinnom, das Hinnom-Tal, da kommt das Wort Gehenna im Neuen Testament her, das Jesus als Bild für die Hölle verwendet. Also sie haben ihre Kinder geopfert, da gab es diese Brandopfer, und dann später, ich glaube, war es der König Josia oder König Hiskia, ich müsste jetzt nachgucken, ich weiß jetzt gar nicht, also einer dieser Reformer hat das Hinnom-Tal mehr oder weniger zur Müllhalde von Jerusalem gemacht später, eben weil diese Götzen, um diese Götzenhöhen da zu verunreinigen, und es war also der Ort, wo dann der Schrott und der Müll von Jerusalem verbrannt wurde und wo rund um die Uhr Feuer brannte, und Jesus hat es als Bild für die Hölle genommen, so die Müllhalde des Universums sozusagen. Aber das Wort Hölle ist oft die Übersetzung für dieses Wort Gehenna, was eigentlich dieses Hinnom-Tal bezeichnet. Darum siehe Tage kommen, spricht der Herr, da wird man nicht mehr sagen Tophet, noch Tal Ben Hinnom, sondern Tal des Schlachtens. Und man muss im Tophet begraben, weil kein Platz mehr da ist. Und die Leichen dieses Volkes werden den Vögeln des Himmels und den Tieren der Erde zum Fraß werden, und niemand wird sie wegscheuchen. Also es gab so viele Tote in Jerusalem, dass dieses Tal aufgefüllt wurde, und wir wissen von diesen Belagerungen Jerusalems, dass so viele Leute gestorben sind, dass sie teilweise die Toten über die Stadtmauer geworfen haben, um Seuchen zu vermeiden. Und die Vögel des Himmels werden diese Leichen auffressen, also ein furchtbares Bild, natürlich auch gerade in dem fernen östlichen Denken eine ganz große Schmach, wenn ein Leib nicht richtig beerdigt wurde, sondern
so hingeworfen, ja, oder so den wilden Tieren überlassen am Wege.
Aber in dieser ungefähr 1,5 Jahre lange dauernden Belagerung durch die Babylonier, da sind hunderttausende Menschen sind da umgekommen.
Ja, ja. Ne?
Das hat sich schon ziemlich wörtlich erfüllt. Und ich werde in Städten Judas und auf den Straßen von Jerusalem die Stimme der Wonne und die Stimme der Freude aufhören lassen, die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut, denn das Land soll zu Trümmer stecken.
Das werden. Ist doch, glaube ich, auch irgendein Fluch irgendwie, gell? Wenn Tiere des Feldes oder so, also dann die Kadaver essen oder so, das war doch, glaube ich, auch beim Ding so, beim, wie heißt der?
Den Elia oder Elisa, wohin sind da?
Nee, wo der Herr Jesus verraten hat, der
Judas.
Judas.
Der ist ja in so, praktisch die Eingeweide kamen dann raus, genau, also er hat sich ja selber irgendwo dann...
Da steht doch dann auch irgendwie, und die Tiere des Feldes werden ihn dann fressen oder so irgendwie, das meine, steht es da. Ich meine, das ist...
Oder die Königin Isabel, da war es ja auch so, da haben ja auch die
Hunde lenken ihr Blut.
Ne? Ja, so das, ja,
irgendwo genau, ein
Zeichen von Gericht. So.
Oder Gericht, genau, irgendwas.
Ja, ja.
Habe ich schon mal gehört,
ja.
Ja. Ja, wilde Tiere waren ja oft auch ein Bild für heidnische Nationen im Alten Testament. Also das ergänzt sich auch schön, dieses Bild. Ihr werdet gefressen werden von euren Feinden, könnte man auch sagen. Gell?
Aber gerade der letzte Vers in Kapitel 33 verheißt Gott dann das Gegenteil von dem letzten Vers, wo wir es da lesen. Da wird man halt dennoch wieder hören, den Jubel der Freude, wenn sie zurückkommen aus der Gefangenschaft. Und ja, die Chaldäer einfach erst alles kaputt gemacht haben und Leichen, Todesgeruch ist da und ohne Menschen, ohne Vieh, alles wüst und leer. Und in diesen Gassen wird man wieder hören, den Jubel der Freude und die Stimme des Bräutigams und der Braut. Also das kommt dann. Aber das ist dann erstmal so, aber dann späterhin Gottes Erbarmen. Er führt sie ja wieder zurück.
Prophetie der Wiederherstellung.
Und, auch messianisch. Wenn man eigentlich auch hier manchmal sagen, diese Straßen, die so wüst und leer sind und ohne Leben irgendwo. Und, ja, und wir sind ja da auch mit aufgefordert, dass wir einfach neues Leben auch reinbringen durch Jesus. Er kommt. Er will wieder, ja, dass Freude und Jubel da ist, aber echte, nicht da Fasching oder so. Das ist genau.
Kapitel 8. In jener Zeit, spricht der Herr, wird man die Gebeine der Könige von Juda und die Gebeine seiner Obersten und die Gebeine der Priester und die Gebeine der Propheten und die Gebeine der Bewohner von Jerusalem aus ihren Gräbern herausholen. Also ja, eigentlich wird der Gedanke einfach fortgeführt, diese Gebeine der Noblen und sogar des Volkes. Auch Teil davon war wahrscheinlich Grabraub, dass sie die Gräber geöffnet haben, um die Grabbeigaben zu plündern. Aber es war auch ein Zeichen für absolute Abscheu und Hass, einfach die Gebeine der Feinde sozusagen auszugraben und vor Sonne und Mond auszubreiten, Vers 2 hier, und man wird sie ausbreiten vor der Sonne und vor dem Mond und dem ganzen Heer des Himmels, die sie geliebt und denen sie gedient haben und denen sie nachgelaufen sind, die sie gesucht und vor denen sie sich niedergeworfen haben. Also ja, fast ironisch, ne? Also diese Elemente, die sie angebetet haben, vor denen werden ihre toten Gebeine ausgebreitet und entweiht werden. Spricht natürlich auch von der völligen Nutzlosigkeit dieses Götzendienstes. Die Götzen können ihnen nicht helfen. Horoskop würden wir heute vielleicht sagen, wenn Leute sich so nach den Gestirnen richten, ihr Leben. Sie werden nicht wieder eingesammelt noch begraben werden. Zu Dünger auf der Fläche des Erdbodens sollen sie werden. Und der Tod wird dem Leben vorgezogen von dem ganzen Rest, der von diesem bösen Geschlecht übrig bleibt an allen Orten, wohin ich die übrig gebliebenen verstoße, spricht der Herr, der Herrscher. Also es ist fast besser zu sterben, als zu überleben. Dann wird es noch schlimmer sein.
Das So in der Offenbarung so ein Bild, wo diese Zahnschalen und diese schlimmen Gerichte ergehen, dass die Menschen vergehen aus Furcht, Erwartung der Dinge, die über sie kommen, oder sie beißen sich oder sie zerbeißen sich oder irgendwie, das muss furchtbar sein.
Aber sie fluchen trotzdem dem
sie
Herrn.
Sie fluchen dann trotzdem, ja, und geben ihm nicht die Ehre oder kehren nicht um. Trotzdem allem.
Und sage zu ihnen, so spricht der Herr, fällt man denn und steht nicht gleich wieder auf? Oder wendet man sich ab und kehrt nicht gern wieder zurück? Also ist normalerweise, jeder von uns kann auf die Nase fallen, aber wenn man hinfällt, normalerweise steht man gleich wieder auf. Und das Schöne ist, das können wir auch. Wir haben Gnade in Jesus, wenn wir auf die Nase fallen, sündigen, können wir wieder aufstehen und sagen, Herr, das ist Sünde, das war falsch, das muss raus in meinem Leben. Aber danke, dass du dafür gestorben bist und ich darf aufstehen und wieder weiter mit dem Herrn gehen.
Was ein Unterschied ist, in Sünde leben oder sündigen, das ist ja noch ein Unterschied.
Also das kann man noch verstehen. Aber dann sagt ihr Vers 5, aber warum kehrt sich dieses Volk Jerusalems ab in immerwährender Abkehr? Warum wollen die nichts mehr von Gott wissen? Das war der Gott, der sie gerettet hat. Das war der Gott, der sie in das Land, wo Milch und Honig fließen, in Segen und Überfluss gebracht hat, der sie gesegnet hat, der sie geliebt hat, der sie beschützt hat und bewahrt hat.
Aber warum haben sie das gemacht? Das ist trotzdem komisch, oder?
Ja, warum rebellieren heute Menschen gegen
Ja, aber sie wollten ja Götter im Prinzip, wasch. Also irgendeinen Gott haben sie angebetet, ja. Und wenn es so irgend so ein, was weiß ich, Gott war oder was weiß ich, ja.
Ja, jeder betet an, ne? Entweder den wahren Gott oder wenn nicht den wahren, dann irgendeinen falschen. Aber jeder lebt für irgendwas. Es gibt niemanden, der für nichts lebt. Ja. Und was, wofür du lebst, das ist dein Gott. Gut, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen. Ja. Ja. Götzendienst war ja sehr unmoralisch damals mit Prostituierten, mit allen möglichen. Du darfst halt dein eigener Gott sein, du darfst machen, was du willst. Das ist ja heute auch noch die große Versuchung. Oder auch wenn ich mich mit Menschen unterhalte, der große Anstoß ist, dass Gott wirklich unser Gott sein will. Dass Gott sagt, ich möchte Sagen haben in deinem Leben. Das ist den Menschen der größte Anstoß. Wenn es nur darum ging, ein bisschen religiöser sein und Jesus und ich vertraue ihm und er rettet mich, aber ich darf trotzdem weiterleben, wie ich will, dann werden wahrscheinlich alle Christen. Viele glauben, dass sie Christen sind, selbst wenn sie das tun. Ja, es ist aber mehr, dieser.
Die eben halt so Namenschristen sind getauft und ist ja okay, aber sie leben ja nicht mit Gott. Oder das ist ja nur dann irgendwann mal, vielleicht, ja, erinnern sie sich oder überhaupt, wenn überhaupt, aber dass man halt dann auch einfach heiratet oder also praktisch Begräbnis oder so, das ist ja alles. Aber das hat ja nichts mit einer lebendigen Beziehung.
Ja gut, ich denke dann, es wird schon irgendein Gott geben, der dann der alles gut macht, so auf die Art.
Ja, dieser Ruf der Nachfolge ist der große Anstoß, wenn Jesus sagt, verleugne dich selbst, das was du willst, dein Ding, und folge mir nach. Das ist den Menschen ein Anstoß.
Lass das hinter dir, oder wie der reiche Jüngling, ja, hat alles gemacht, aber eins hat ihn, ja, obwohl ja, ist ja gar nicht, Jesus ist ja nicht interessiert an seinem, er wollte ja, aber er hat halt sich so entschieden, dann wurde dann betrübt, ja, das, dann ist es ihm wahrscheinlich, ja, er hat es wahrscheinlich schon gewusst, dass das besser wäre, aber er konnte es nicht.
Gut, wird also nicht gesagt, noch umgekehrt ist oder nicht, aber ja, erstmal ging er traurig
weg. Ist er weggegangen und hat, weiß man auch nicht, ob die gehen hin und sündigen nicht mehr. Man weiß ja dann nicht, wie es weitergegangen ist, aber
ja. Warum kehrt sich dieses Volk Jerusalems ab in immerwährender Abkehr? Selbst Jesus hat geweint über Jerusalem. Und die Konsequenz eines gottlosen Lebens ist natürlich ein gottloses leben und das immer. Auch hier, sie halten fest am Trug, sie weigern sich umzukehren. Ich habe Acht gegeben und gehört, sie reden, was nicht recht ist. Da ist keiner, der seine Bosheit bereut und sagt, was habe ich getan? Alle wenden sie sich weiter ab in ihrem Lauf, wie ein in den Kampf stürmendes Pferd, das so trainiert ist und so bestimmt ist, sich nicht aufhalten lässt. Selbst der Storch am Himmel kennt seine bestimmten Zeiten und die Turteltaube, Schwalbe und Drossel halten die Zeit ihres Kommens ein. Also diese natürlichen Instinkte der Tiere, die bleiben sozusagen in ihrem Stand oder in ihren Grenzen oder Instinkten, die Gott ihnen gesetzt hat. Wir könnten dann Zugvögel denken, die über tausende Kilometer ohne Kompass, ohne irgendwelche Landmarks, also wo man Navigationspunkte, die übers Meer fliegen und trotzdem genau den Felsen finden, wo sie hin müssen. Also die sind genau, leben genau in dem, was Gott ihnen gegeben hat. Aber die Menschen rebellieren. Wir haben den Willen bekommen, natürlich die Möglichkeit auch zu rebellieren.
Es wird kein Tier machen. Wie der Verrückte da wirft sein Baby aus dem Fenster.
Ja.
Das ist doch das Wahnsinn. Das, ja, ich sag, der Mensch, der.
Gut, das gibt es wohl in der Tierwelt auch, aber gut, dann sind es andere Gründe, sage ich jetzt.
Wir leben auch in der gefallenen Welt, ne? Die Tierwelt ist ja auch immer so, wie es mal war.
Ja. Ist schon krank, ja.
Stimmt, das ist echt, also sowas.
Aber mein Volk kennt das Recht des Herrn nicht. Wie könnt ihr sagen, wir sind weise und das Gesetz des Herrn ist bei uns? Also sie haben, waren auch noch getäuscht. Sie haben gesagt, wir sind weise und wir haben ja hier Gottes Wort. Und in der Tat, siehe zur Lüge, hat es der Lügengriffel der Schriftgelehrten gemacht, die es verdreht haben, Gottes Wort. Das passiert ja heute auch. Die Weisen werden beschämt, sie sind schreckerfüllt und werden gefangen. Siehe, das Wort des Herrn haben sie verworfen. Und was für eine Weisheit haben sie nun? Ja, keine mehr. Wenn wir Gottes Weisheit, die himmlische Weisheit verwerfen, dann haben wir keine Weisheit. Im Jakobusbrief heißt es, eine Weisheit, die von unten ist, ist dann die einzige, die uns noch bleibt. Eine irdische und sinnliche, teuflische, ja. Das ist das Einzige, was bleibt, genau, wenn wir Gottes Weisheit, Gottes Wort verwerfen.
Auch die Schrift, hat er die Schriftrolle verbrannt. So was Dummes.
Und jetzt wiederholt er was er im Kapitel 6 schon gesagt hat. Wir haben immer wieder Wiederholung hier im Jeremia. Darum werde ich ihre Frauen anderen geben, ihre Felder anderen Besitzern, denn vom Kleinsten bis zum Größten machen sie alle unrechten Gewinn, vom Propheten bis zum Priester üben sie alle Falschheit und den Bruch der Tochter meines Volkes heilen sie oberflächlich, indem sie sagen, Friede, Friede, die falschen Propheten. Und da ist doch kein Friede, statt ans Herz zu gehen, an die Ursache, an die Wurzel, eine OP zu machen, tun sie ein bisschen überlackieren. Sie werden zu Schanden, weil sie Gräuel verübt haben. Doch sie schämen sich keineswegs. Erkennen das nicht an, dass es Gräuel ist, was sie getan haben. Ja, Scham kennen sie nicht. Das erinnert mich an unser Fernsehprogramm heutzutage. Scham kennen sie nicht. Leute sind stolz drauf, wenn sie in Sünde leben und ein unmoralisches Leben leben. Darum werden sie fallen, wenn alles fällt. Zur Zeit ihrer Heimsuchung werden sie stürzen, spricht der Herr. Hochmut kommt vor dem Fall. Und wir denken, wir wissen es besser als Gott. Zur Zeit ihrer Heimsuchung werden sie stürzen, spricht der Herr. Wegnehmen, wegraffen werde ich sie, spricht der Herr. Keine Trauben sind am Weinstock und keine Feigen am Feigenbaum und das Blatt ist verwelkt. So will ich ihnen Menschen bestellen, die sie verheeren werden. Ganze Ernte vernichten, die Bäume abholzen. Wozu bleiben wir sitzen? Sammelt euch und lasst uns in die befestigten Städte ziehen und dort umkommen. Denn der Herr, unser Gott, lässt uns umkommen und hat uns mit giftigem Wasser getränkt, weil wir gegen den Herrn gesündigt haben. Also sie fliehen natürlich erstmal in die Städte, wenn die feindlichen Heere kommen. Aber das wird ihnen auch nicht helfen. Man hofft auf Frieden und da ist nichts Gutes, auf eine Zeit der Heilung. Und siehe da Schrecken. Von Dan her hört man das Schnauben seiner Pferde, vom lauten Wiehern seiner starken Pferde erzittert das ganze Land. Und sie kommen und fressen das Land, die Städte und ihre Bewohner. Denn siehe, ich sende unter euch Schlangen, Ottern, gegen die es keine Beschwörung gibt. Und sie werden euch beißen, spricht der Herr. Bild für die Babylonier, die Gottes Gericht bringen. Also es gibt kein Mittel gegen sie. Sie können es nicht abwenden, Gottes Gericht. Und da sehen wir jetzt wieder Jeremias Herz. Ja. Unheilbar steigt Kummer in mir auf. Mein Herz ist krank in mir. Jeremia war keiner, der mit erhobenem Zeigefinger verdammt hat und die Sünden, du Sünder, das ist falsch. Und das spricht, denke ich, auch zu uns. Jesus sagt, ja, er sagt, wir sollen einander zurechtweisen, wenn wir jemanden sehen, einen Bruder, der in Sünde lebt, und eine Schwester. Aber wir brauchen auch Gottes Herz dabei. Jesus sagt, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, bevor du den Splitter aus dem Auge des anderen ziehen willst. Und bevor wir nicht ein gebrochenes Herz haben für diese Geschwister und Barmherzigkeit und Liebe und wie Jeremia hier, dann können wir nicht wirklich Teil der Lösung sein. Denn niemand braucht einen, der sie verdammt. Den haben wir schon. Wir brauchen Hilfe. Und ja, manchmal muss ein Arzt operieren und das tut weh. Und das ist Teil davon, aber hoffentlich mit einem gebrochenen Herzen, mit Gottes Herz. Und das ist das Besondere hier an Jeremia, dass er eine sehr, sehr harte Botschaft bringt, aber mit Tränen in den Augen und mit sehr viel Barmherzigkeit. Er sagt, mein Herz ist krank in mir. Da horch Geschrei der Tochter meines Volkes kommt aus einem fernen Land. Ist der Herr nicht in Zion oder ist sein König nicht darin? Warum haben sie mich gereizt durch ihre geschnitzten Bilder, durch Nichtigkeiten aus der Fremde? Also er hört prophetisch sozusagen die Stimmen des Volkes aus dem fernen Land, aus der Verbannung. Vorüber ist die Ernte, die Obstlese ist zu Ende und wir sind nicht gerettet. Spricht hier von der Getreideernte und von der Obsternte im Frühherbst. Und wenn beide Ernten vorüber sind und ausgefallen sind, dann haben sie wirklich Probleme gehabt. Dann gab es wirkliche Hungersnot und wir sind nicht gerettet. Über dem Zusammenbruch der Tochter meines Volkes bin ich zerbrochen. Ich trauere, Entsetzen hat mich ergriffen. Das ist Jeremias Herz, nicht der Selbstgerechte, der Gericht verkündigt, sondern mit dem gebrochenen Herzen Gottes. Ist denn kein Balsam in Gilead oder kein Arzt dort? Das waren Berge östlich des Jordan, waren bekannt für Salben, Balsam. Ja, warum ist die Genesung der Tochter meines Volkes ausgeblieben? Dass doch mein Haupt Wasser wäre und mein Auge eine Tränenquelle. Dann wollte ich Tag und Nacht die Erschlagenen der Tochter meines Volkes beweinen. Ich habe nicht genug Tränen, um...
Weinende Prophet, ja.
Meine Trauer auszudrücken. Dass ich doch Unterkunft für Durchreisende in der Wüste hätte, dann würde ich mein Volk verlassen und von ihnen fortgehen. Also dieses, er weint um sein Volk, gleichzeitig ist er aber auch vor den Kopf gestoßen, verabscheut die Sünde des Volkes und sagt, ach.
Kann sie nicht verstehen.
Manchmal denkt man auch so, ach, so schlimm alles hier. Ja. Am liebsten würde ich einfach in die Wüste gehen, irgendwo in meine Hütte, alleine in Ruhe. Und es gab ja auch so Tendenzen in der Kirchengeschichte, wir ziehen uns zurück in unsere eigenen Mauern. Aber Jesus hat natürlich gesagt, ich sende euch in die Welt, Ihr seid nicht von der Welt, aber in der Welt. Ihr sollt Licht und Salz sein.
Mitten unter die Wölfe.
Wie Schafe unter die Wölfe, genau.
Ja, das ist so, wie wenn jetzt tritt er in den Riss und dann geht er aber wieder zurück ein Stück. Also das, weil es ihm irgendwie zu also den Vers, weiß ich nicht, wo, ja, in dem Moment zu schwer ist. Aber er kommt ja immer wieder, er macht immer wieder einen neuen Anlauf. Dann
den kann man gut nachvollziehen, oder? Ja, wenn du siehst, so, wie sie die Kinder verbrennen da in dem Tal vor Jerusalem und die ganze Unmoral. Und so sagt er, so am liebsten,
hin und her,
ich will gar nichts zu tun haben, ich will einfach nur weg. Das ist alles nur ätzend. Und dann ist er aber trotzdem wieder zerbrochen und er tritt ein.
Ja.
Denn sie sind alle Ehebrecher, eine Bande von Treulosen. Sie spannen ihre Zunge als ihren Bogen, schießen die anderen ab, bildlich gesprochen mit ihren Worten. Im Lügen und nicht in der Wahrheit sind sie stark im Land, denn sie schreiten fort von Bosheit zu Bosheit, mich aber erkennen sie nicht, spricht der Herr. Deswegen sind sie voll Bosheit, weil sie nicht die Beziehung mit Gott haben und leben. Hütet euch an jeder vor seinem Freund und setzt auf keinen Bruder Vertrauen, denn jeder Bruder treibt Hinterlist und jeder Freund geht als Verleumder umher und sie betrügen einer den anderen, Wahrheit reden sie nicht, sie lehren ihre Zunge Lügen zu reden, sie mühen sich ab, böse zu handeln. Also, ist fast so wie heute, könnte man sagen. Eine Gesellschaft, die sehr pervers ist, sehr korrupt ist, scheint hier, dass die Gerechten oder die Ehrlichen die Minderheit waren. Deine Wohnung ist mitten im Betrug. Vor lauter Betrug weigern sie sich, mich zu erkennen, spricht der Herr. Darum, so spricht der Herr der Herrscharen, siehe, ich will sie schmelzen und läutern. Denn wie sollte ich sonst verfahren mit der Tochter meines Volkes? Und dieses harte Gericht war Teil von Gottes Läuterung und
ja, der Malachi greift es auch nochmal auf, gerade das Feuer schmelzen oder wie die Lauge des Wäschers, will er sie prüfen und läutern, damit sie wieder Opfer bringen wie in der Vorzeit. Das ist ja auch so ein bisschen, bevor der Tag des Herrn kommt, ist er da auf dem Elia oder das weist er darauf hin, dass es ein Tag sein wird. Also und vorher sollen sie geläutert werden, dass sie wahre Opfer wieder bringen, also gerechte Opfer, die Gott gefallen. Das ist der Malachi schreibt, das ist noch Kapitel 3 irgendwo.
Und sie kamen auch geläutert zurück, ein Stück weit zumindest. Also sie haben zumindest, als sie zurückkamen aus der Verbannung, keinen Götzendienst mehr getrieben. Ich meine, sie sind dann in der Laufe der Zeit furchtbar gesetzlich geworden und haben dann den Messias abgelehnt. Deswegen, aber sie sind in dem Sinn nicht mehr zu den heidischen Götzen zurückgegangen. Aber so, Gott hat uns zu lieb, um uns einfach sündigen zu lassen und weglaufen zu lassen und uns selbst zerstören zu lassen. Und manchmal ist seine Züchtigung krass. Ihre Zunge ist ein mörderischer Pfeil, man redet Betrug, mit seinem Mund redet man Frieden zu seinem Nächsten, in seinem Innern aber legt man ihn in einen Hinterhalt, also nicht ehrlich gemeint. Es war Hackel ins Kreuz, sagen wir, Messer in den Rücken. Sollte ich so etwas nicht an ihnen heimsuchen, spricht der Herr, hier spricht der heilige Gott, der Gerechte. Oder sollte sich meine Seele an einer Nation wie dieser nicht rächen? Wir haben Angst bekommen um unsere Nation, gell? Über die Berge will ich ein Weinen und eine Totenklage erheben und über die Weideplätze der Steppe ein Klagelied, denn sie sind verbrannt, sodass niemand mehr hindurchzieht und man den Lärm der Herde nicht mehr hört. Sowohl die Vögel des Himmels als auch das Vieh sind geflohen, weggezogen. Und ich werde Jerusalem zu Steinhaufen machen, zu Wohnung der Schakale und werde die Städte von Juda zur Öde machen, ohne Bewohner. Also es wird ein von der Bevölkerung entleertes Land sein. Wer ist der weise Mann, der dies versteht? Und zu wem hat der Mund des Herrn geredet, dass er es mitteilt, warum das Land zugrunde geht und verbrannt wird wie die Wüste, sodass niemand hindurchzieht? Das ist die Preisfrage. Wer ist der weise Mann, der es versteht? Und der Herr sprach, gibt ihnen die Antwort, weil sie mein Gesetz verlassen haben. Also sie waren im Ungehorsam, das ich ihnen vorgelegt habe und auf meine Stimme nicht gehört und nicht darin gelebt haben, sondern der Verstockung ihres Herzens und dem Baalim nachgelaufen sind, was ihre Väter sie gelehrt haben. Wieder den Einfluss der Väter, sogar auf die nächsten Generationen. Darum, so spricht der Herr der Herrscher, der Gott Israel, siehe, ich will sie, dieses Volk, mit Wermut speisen, mit Bitterkeit und sie mit giftigem Wasser tränken und sie unter die Völker zerstreuen, die sie nicht gekannt haben, weder sie noch ihre Väter. Starke Bildsprache hier. Gott gibt ihnen Saures, würden wir heute sagen. Und ich will das Schwert hinter ihnen her senden, bis ich sie vernichtet habe. So spricht der Herr der Herrscher an, gebt Acht und ruft Klageweiber, dass sie kommen, und schickt zu den weisen Frauen, dass sie kommen, und schnell eine Wehklage über uns erheben, damit unsere Augen von Tränen fließen und unsere Wimpern von Wasser strömen. Denn laute Wehklage wird aus Zion gehört, wie sind wir verwüstet, wir sind völlig zu Schanden geworden, wir haben das Land verlassen müssen, denn sie haben unsere Wohnungen zerstört. Diese Klageweiber, das waren professionelle Trauerfrauen, Weinerinnen, die sind dann angeheuert worden und haben vorgeweint, damit die anderen auch gut traurig sein konnten bei einem Begräbnis. Kennt ihr aus dem Jesus-Film? Jesus sprach zu den trauernden Frauen, nein, Jerusalem, sagt, weint nicht über mich. Das waren Profis. Denn hört ihr Frauen das Wort des Herrn und euer Ohr nehme das Wort seines Mundes auf und lehrt eure Töchter die Totenklage und eine Lehre, die anderen den Gesang, den Klagegesang. Ja, der Tod ist durch unsere Fenster gestiegen, er ist in unsere Paläste gekommen, um das Kind auszurotten von der Straße, die jungen Männer von den Plätzen. Rede, so spricht der Herr, ja, die Leichen der Menschen werden fallen wie Dünger auf die Fläche des Feldes, und wie eine Gabe hinter dem Schnitter, doch niemand sammelt. Also das Bild, wenn sie mit der Sichel das Getreide abgeerntet haben, haben sie halt so eine Hand, einen Arm voll Getreide gehabt und diese Bündel haben sie dann hingeworfen und dann hinter den Erntern sind die nächsten nachgekommen und haben sie dann zu größeren Bündeln zusammengeschnürt. Aber niemand sammelt. Also ein Bild von einfach Menschen, die dahin geworfen sind. Und niemand begräbt sie. Wahrscheinlich ist das das Bild, was er hier verwendet. Also es ist sehr viel Wiederholung jetzt hier drin. Beschreibt den Horror von dem Gericht durch die Babylonier. So spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit. Und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen, Einsicht zu haben und mich zu erkennen, dass ich der Herr bin, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde. Denn daran habe ich gefallen, spricht der Herr. Das ist ein gutes Wort, ein guter Vers. Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit. Gutes Wort an uns Deutsche, wo Bildung so hochgehalten wird und irdische Weisheit. Hey, rühme dich nicht, Doktor, ich bin Diplom, so und so. Das soll nicht dein Ruhm sein, worauf so dein Vertrauen
ein
oder dein...
Das Kind Gottes ist viel, viel mehr wie alle Titel, was so gibt. Oder alle, wenn einer Weltmeister ist, ist auch nicht so wichtig.
Ja, worin rühme ich mich? Ich rühme mich in dem, was mir wichtig ist, was ich als Wert erachte, worauf ich stolz bin, worum sich mein Leben dreht. So der Preis, eher wenn einer den Preis kriegt, wow, dafür habe ich gelebt, das war mein Ziel beim Brennern zum Beispiel. Ne?
Genau.
Das war mein Ziel und dann freue ich mich drüber und rühme mich drüber. Und er sagt, rühm dich nicht deiner Weisheit.
Das sagt ja auch der Paulus im Römerbrief, gell, irgendwo. Ja. Dass das alles nichts ist im Prinzip. Es wird alles nichts mehr sein. Ja.
Die ganze ich erachte es alles für Dreck.
Ja.
Nur, dass ich eins gewinne, dass ich ihn erkenne, dass es in ihm gefunden werde. Das ist ja noch ihm. Ja, das ist dann das rechte Rühmen, dass wir ihn erkennen und in ihm gefunden werden, in ihm begnadigt sind. Oder es ist so schön, dass er uns begnadet hat in dem Geliebten. Das ist so toll, so das, was Gott so für uns.
Also der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit. Doktor, wie viele gibt es, die so gebildet sind, aber Beginn der Weisheit ist die Gottesfurcht, sagt uns die Bibel. Dawkins und wie sie alle heißen, die neuen Atheisten, die so intellektuell und so zu schlau sind für uns alle und so gebildet, aber rühme sich nicht seiner Weisheit. Und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der irgendwo eine irdische Kraft und Macht und Einfluss hat. Und der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, wie der Donald Trump, der sagt, ich kann mich selber finanzieren, ich brauche gar niemanden, ich bin der größte
Trump von der Pfalz.
Aber das ist, worin die Menschen auch in unserer Gesellschaft sich rühmen, wo sie zum Mittelpunkt ihres Lebens und worauf sie stolz sind und worauf sie letztendlich auch ihr Vertrauen setzen. Sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen Einsicht zu haben. Und Einsicht ist wieder geistliche Einsicht, Gott zu erkennen und mich zu erkennen. Und dieses Wort bedeutet mehr als nur Wissen, das hat was mit Beziehung zu tun. Dass ich der Herr bin, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt, auf der Erde Gott zu kennen, so wie er ist. Es ist ewiges Leben, hat Jesus gesagt. Gott kennen ist Leben, Beziehung mit Gott zu haben. Kennen in dem Sinn, den wahren und den lebendigen Gott zu kennen, der so gnädig ist und so wahr und so gerecht. Das sind übrigens lauter beständige Dinge im Gegensatz zu der Weisheit dieser Welt und der Stärke dieser Welt und dem Reichtum dieser Welt. Das wird alles vergehen. Aber Gottes Gnade und Recht und Gerechtigkeit, das wird bleiben. Denn daran habe ich gefallen, spricht der Herr. Das wäre ein guter Lebensvers. Ich will Einsicht haben und Gott kennen. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich alle an der Vorhaut Beschnittenen heimsuchen. Ägypten und Juda und Edom und die Söhne Ammon und Moab und alle mit geschorenen Haarrändern, die in der Wüste wohnen, das waren heidnische Praktiken auch, denn alle Nationen sind unbeschnitten und das ganze Haus Israel hat ein unbeschnittenes
Herz.
Also wenn er sagt, er wird sie heimsuchen, dann ist es nicht hier, ich besuche euch zum Guten, sondern es ist eigentlich ein Wort des Gerichts. Mich hat es erinnert am Römerbrief Kapitel 2, wo Gott durch den Apostel Paulus sagt, nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch, Beschneidung, das äußerliche Ritual, das zählt nicht wirklich, das ist nicht das Wichtige, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und Beschneidung ist die des Herzens, im Geist, nicht im Buchstaben. Sein Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Also wieder, es geht nicht um äußere Religiosität, sondern dass wir mit unserem Herzen bei Gott sind und ihm vertrauen und ihm gehorsam sind. Das sind die wahren Juden, das ist das wahre Volk Gottes, die sich ihm anvertraut haben, die sich selbst verleugnen und Jesus nachfolgen. Jo. machen wir Schluss an dem Punkt. Da habt ihr noch was.
Ja, gerade in den letzten zwei Versen da, das sind eigentlich ja die Götter auch oder so, die heutigen, das, was die hat, haben sie ja die Götter gemacht. Und gerade Reichtum oder ja, das ist ja ein gewaltiger Gott in den Augen der Menschen. Das ist ja irgendwas, ja, was Gott ja auch, wenn wir richtig damit umgehen, er will ja nicht, dass wir arm sind. Er ist, wie es heißt, er ist arm geworden um unseretwillen, dass wir reich werden in Gott und dann auch gesegnet sind und deswegen auch dann Ressourcen haben, das zu geben, egal was es ist, wenn es jetzt auch nicht Geld ist, aber es ist irgendwas von uns.
Geistlicher Reichtum.
Geistlicher Reichtum. Gott kennt ja, Dinge, die auch Kinder Bestand haben, ja, wo wir investieren, wo einfach dann auch unser beschnittenes Herz oder unser fleischernes Herz, unsere neue Kreatur oder unser verborgener Mensch des Herzens, das sind ja immer wieder das ist ja nicht unser Herz, das was da pocht, sondern der innere Mensch zur Geltung kommt. Einfach, dass wir Menschen sind,
der Gott liebt und sein Wort
genau,
liebt.
Genau, dass seine Wahrheit das fließen kann. Und
beschnittenes Herz.
Das ist so wichtig, ja, dass das gilt.
Was mir so ganz oft auffällt im Alten Testament, gerade wenn es so ums Volk Israel ging, ist das, was für eine Hoffnung hatten die eigentlich gehabt, frage ich mich manchmal. Wir haben ja die Hoffnung, dass wir eines Tages bei Gott leben und in Ewigkeit. Aber du hörst nirgendwo im Alten Testament, dass wenn sie sterben, dass sie bei Gott sind oder so. Weißt du, so, also diese Hoffnung, das fehlt mir irgendwie ein bisschen.
Ja, es war noch nicht so klar.
Was hatten die, ne, für eine Hoffnung, ja? Also das habe ich mir schon oft Gedanken drüber gemacht.
Gut, ja. Sie haben schon dieses zu ihren Vätern versammelt werden, also da gab es schon so eine.
Das ist ja das auch mit dem Haus.
Aber sehr noch dunkle, vage.
Das ist ja das mit dem Hades und mit dem Sheol. Hades ist, glaube ich, griechisch und Sheol ist Hebräisch. Das sogenannte Totenreich, von dem spricht da ja auch Jesus, wo der arme Lazarus und der reiche Mann, das sind ja zwei Seiten, die Seite des Lichts und die Seite der Finsternis in dem Totenreich. Und das ist so ein, er beschreibt es, ist so das Foyer der Hölle, also praktisch der Aufbewahrungsort bis zur Auferstehung eigentlich. Und ja, und da sind die eigentlich, die vor Jesus ja Gestorbenen, sind ja da irgendwo, ja, die werden ja wieder erweckt, also die eben Gutes getan haben. Und das ist auch das Thema, wo Jesus ja im Totenreich quasi in den Tagen, bevor er wieder zum Leben erweckt wird, wo er ja diesen Menschen das predigt, also die eben halt, ja, in diesem, ja, Totenreich
sind. Ein Vers, ne? Das ist nicht so ganz
genau
klar, was.
Und wie das dann
ist
das
alles genau und.
Ja, wie die dann, das ist ja auch der eine Vers dann, wo er dann die mitnimmt, quasi, ja, praktisch irgendwo aus dem Totenreich rausholt, die dann an ihn glauben, die dem Evangelium glauben.
Die wussten schon, dass sie in den Sheol gehen, irgendwo, ja. Aber so jetzt halt, ja, halt irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll.
Damals, ja, da hat es es
eigentlich. Ja, ich verstehe schon, das war nicht so eine konkrete, sag ich mal,
also ein bisschen
Hoffnung,
wie wir haben. Die Hoffnung der Auferstehung war es eigentlich noch nicht.
Mit meinen Vätern versammelt werden. In Hiob gibt es schon auch so einen Vers.
Ich meine, der Herr Jesus, der ging ja dann, also der ging ja dann ins Totenreich auch und hat dort evangelisiert, ja, das ist klar. Aber das wussten die ja noch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht.
Also, genau, vorher wussten sie es ja nicht.
Ich meine, wir lesen schon im Hebräerbrief, Kapitel 11 auch, ne, dass sie ein Reich oder die zukünftige Stadt sahen. Und also im Vertrauen auf Gott, ja, ohne diese Prophetien jetzt erlebt zu haben. Also sie hatten schon irgendwo eine Hoffnung, messianische Hoffnung auch mit dem Messias verbunden.
Okay.
Ne, aber so richtig konkret wie wir das sagen können, dass Jesus sagt, ich bin auferstanden, ich lebe, deswegen sollt ihr leben. Und
das habe ich dann
so, so konkret. Ich meine, wirklich konkret, man kann es ja gar nicht wirklich mit Worten beschreiben, aber so Offenbarung, es wird keine Träne mehr sein und kein Wein mehr sein und keine Sünde mehr sein und Gott wird in ihrer Mitte sein und dieses... Gut, die hatten halt auch Jesus nicht. Jesus war Gott, der hier gelebt hat. Ne? Wir können ihn anschauen und sagen, okay, so ist Gott und was mit Jesus passiert ist, wird mit uns passieren. Diese Hoffnung hatten sie nicht so konkret. Es war sehr...
Ein Vers ist aber...
Ich glaube schon so, ja, bei Gott sein, mit der Gemeinschaft der Heiligen versammelt sein, messianisches Reich, irgendwie so, aber so richtig konkret wie wir.
In Daniel steht aber das, da steht im letzten Vers, du aber Daniel, geh hin, bis das Ende kommt und ruhe, bis du auferstehst zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Also,
ja, es gab schon so Vers, diese...
Irgendwo war dann doch, also er hat es ja, das ist ja das Prophetenbuch. Und das sind wie quasi sie schlafen und irgendwann, waren sie erweckt. Also dass sie das innere Zeugnis vielleicht doch hatten, weil die hatten ja auch, die Propheten hatten ja auch den Geist, oder die Priester, die Könige, den Geist Gottes, der ihnen das irgendwo auch offenbart hat. Und vielleicht, also wie jetzt hier, in dem Vers. Ja,
auch so Leute wie Henoch, ne, er ging mit dem Herrn und dann in die Gegenwart.
Er wurde dann
praktisch Gottes entrückt, so. Also sie hatten schon so eine
oder wo sie dann
so eine Vorstellung, aber nicht so konkret
dann mit dem feurigen Wagen er wurde hinweggenommen und Mose ja auch, er hat ihn begraben und ich denke schon, dass Gott ihnen das irgendwo schon gezeigt hat. Nur steht es jetzt nicht ganz, manchmal ganz, also bei ihm, beim Daniel, ist ganz konkret da, dass er wieder, also schläft und dann aufersteht.
Ja. Am Ende der Tage. Über Abraham heißt er, dass er an die Auferstehung glaubte. Neuen Testament. Aber wir haben es schon gut.
Aber wir haben es im neuen Bund ist es schon. Ja,
neues Bund ist besser.
Ja, das stimmt.
Vielleicht hätten sie auch anders gehandelt. Weiß man es, wenn sie es konkret gewusst hätten, aber okay. Machen wir heute auch
nicht. Ja, wie viele gibt es heute, ne?
Ja.
Geht noch mit uns. Lieber Vater, danke für dein Wort. Ich danke dir auch, wirklich, dass es uns so gut geht als, sage ich mal, Leute, die den Vorteil des neuen Bundes haben. Dass wir dich wirklich kennen dürfen in Jesus und auch Gnade haben dürfen. Und dieses von Angesicht zu Angesicht und nicht mehr mit verdeckter Decke, sondern wir dürfen dich schauen in deinem Wort. Auch wir haben so viele klare Offenbarungen. Vater, trotzdem sagst du uns im Neuen Testament, dass all diese Dinge, die wir hier lesen, uns zum Zeugnis aufgeschrieben wurden, damit wir von ihnen lernen. Und ich fand diesen letzten Satz so beeindruckend, oder vorletzten. Vater, mach uns zu Menschen, die sich darin rühmen und denen das Größte ist, dich zu kennen und dir zu gefallen und in deiner Gnade und deinem Recht und in deiner Gerechtigkeit zu leben. Danke, dass du in uns lebst, Herr, dass du auch mit uns lebst und wir mit dir leben dürfen, so durch uns leben willst. Stärke uns, füll uns neu mit deinem Geist, Herr. Füll unser Leben mit dir und halt uns nahe bei dir. Und wenn da so diese Tendenzen in unserem Herzen sind, von dir abzudriften, Vater, dann schenk einfach ganz viel Gnade und zieh uns zurück. Und Vater, ich bete besonders auch für uns als Männer und als Väter. Vater, hilf uns, dass wir diesen guten, gottesfürchtigen Einfluss haben dürfen auf unsere Nachkommen, auf unsere Kinder. Dass wir sie zu dir bringen und nicht irgendwie, und wenn auch nur unbewusst, irgendwelchen Götzen Raum geben in unseren Familien und in unserem Leben. Stärke uns und segne uns dazu, Vater. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.
Amen.